Ich lese für diese Osternacht aus Johannes 5, Kapitel 5, ab Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Liebe Gemeinde, als die Frauen zum Grab gehen, sind sie verzweifelt und der Meinung, dass die Dunkelheit gesiegt hat. Der Tod hat gewonnen. Davon sind sie felsenfest überzeugt. Ihre Gefühle, ihre Meinung lassen nach den Ereignissen der letzten Tage keinen anderen Schluss mehr zu. Wie oft geht dir das so, dass du sagst, das wird sich nie ändern? Oder dass das durch dein Ich ersetzt, ich werde mich nie ändern? Die Frauen müssen überrascht feststellen, das ist eine Lüge. Es ist ein neuer Morgen und die Welt hat sich für immer verändert. Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden. Und damit ist plötzlich alles, also ihre ganze Welt, auf den Kopf gestellt. Und die Jünger von Jesus werden alle Predigten, die sie gehört haben, nochmal von Neuem, von vorn bis hinten durchgehen und aus einer neuen Perspektive lesen und verstehen. Denn es erscheint alles in einem neuen Licht, im Licht der Auferstehung. Was bedeutet die Auferstehung? Auf einen Satz gebracht: Für Gott ist nichts unmöglich. Überhaupt nichts. Die Jünger werden sich auch an eine Geschichte erinnern, die sich möglicherweise ein Jahr vorher zugetragen hat. Die Jünger sind durchs Land spaziert und sie hatten sich, wie vielleicht so das eine oder andere Mal, gestritten. Und Petrus fragt nun Jesus: Wie oft muss ich denn vergeben? Er wird da verschiedene Situationen im Blick haben. Genügt es 7-mal, fragt er Jesus. Und Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, fährt Jesus fort, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht, ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sehen, wurden sie sehr betrübt, kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So auch mein himmlischer Vater, so wird auch der himmlische Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wir kennen diesen Satz aus dem Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das Wichtigste zuerst: Dir sind deine Schulden alle erlassen. Du bist frei. Und Gott nagelt dich nie mehr auf deine Schuld fest. Du darfst in Freiheit, in Osterfreude und einem neuen Leben gehen. Und jetzt bleibt es aber so, dass auch wir viel zu vergeben haben. Das ist zu Beginn deine Familie. Sie kennt dich am besten und du sie. Und es ist immer so mit den Menschen, mit denen man am engsten lebt, da hat man viel zu vergeben. Vielleicht gibt es alltägliche Situationen, vielleicht noch von gestern, an die du dich erinnerst. Und es ist ja oft nicht so, dass uns die erste Situation, wo wir was vergeben haben, herausfordert, vielleicht auch nicht die zweite oder die dritte. Aber irgendwann ist doch das Fass oft voll und dann brauchst du nur einen Tropfen, bis es überläuft. Irgendwann ist die Schuld so groß, dass du sauer wirst. Türen fliegen zu, oder wenn du ein anderer Typ bist, ziehst du dich innerlich zurück. Der einzige Schlüssel dazu ist Vergebung. Das Aussprechen, ich vergebe dir. Und das ist eine Willensentscheidung. Da können weder Gefühle noch gute Ratschläge helfen. Aber nicht nur in der Familie. Auch in der Gemeinde haben wir uns viel zu vergeben. Wir leben ja von dieser Gnade von Jesus. Und sind wir ehrlich, wir legen an uns selber und auch an die Gemeinde immer einen größeren Maßstab an. Manchmal vielleicht zu Recht. Als Christ musst du doch anders leben. Und jeder von uns, der heute früh hier sitzt, wird eine Situation haben, wo er etwas in der Gemeinde berichten kann, wo ihm Unrecht geschehen ist. Da bin ich mir sicher. Auch wenn wir das so gern hätten, Christen haben sich doch viel zu vergeben. Alles andere wäre unrealistisch. Umso tiefer kann eine Enttäuschung bei einem Christen sitzen, der ja, Unrecht erfahren hat. Und manchmal sitzt so ein Stachel richtig tief und schmerzt. Vielleicht ist es sogar so, dass dir ein Pfarrer, ein Gemeindepädagoge oder Kantor, also einer von denen, die bezahlt werden, irgendwas getan hat, wo du sauer bist. Und jedes Mal, wenn du einen anderen Pfarrer oder vielleicht denselben siehst, wirst du schmerzhaft an diese Erfahrung erinnert. Bist wütend und enttäuscht, nicht nur über ihn, sondern auch über die Gemeinde, vielleicht sogar über Gott. Und es mag berechtigt sein und Unrecht will auch angesprochen sein, aber darum geht es mir heute nicht, sondern um dein Herz. Der Schlüssel, um Frieden zu finden, heißt, ich vergebe ihm. Ich vergebe dir. Und manchmal machen wir das sogar mit den Orten untereinander. Zwischen Hilmersdorf und Wolkenstein oder Geringswalde und Falkenbach und Schönbrunn und tragen etwas jemandem nach aus einem anderen Ort und dann verbinden wir das mit diesem Ort. Und das führt zu Lieblosigkeit und Misstrauen. Manche Orte tradieren das über Generationen, weil vor 200 Jahren der Nachbar im Nachbargarten nicht den Misthaufen weggeräumt hat, wie es doch damals üblich war. Schau mal in dein Herz, vielleicht kennst du das selber, welches Misstrauen unter den Orten da ist. Jesus ist auferstanden. Das sprechen wir so oft diese Nacht. Sein Licht und seine Kraft wirken in unserer Gemeinde. Und es lädt uns ein, Schluss zu machen mit unvergebener Schuld. Denn das macht krank und wuchert tatsächlich wie Krebs. Leg deine Gedanken ab unter dem Kreuz und sage, ich vergebe dir. Und empfange das neue Leben. Ich will schließen mit einer Geschichte von Corrie ten Boom, einer Christin in den Niederlanden, die viele Juden vor dem KZ bewahrt hat, unter Einsatz ihres Lebens und dann selber im Gefängnis gelandet ist. Nach dem Krieg trifft sie eine Mutter, die einen Brief von ihrem Sohn zeigt, ihrem Sohn Karl. Der sitzt im Gefängnis nach dem Krieg in den Niederlanden. Während des Krieges war er im gleichen Gefängnis Gefängniswärter und hat dort Grausamkeiten verübt, für die er jetzt büßen muss. 16 Jahre Gefängnis lautet das Urteil für Karl. Aber als er seinen Brief schreibt an seine Mutter, ist der Brief ganz heiter und er schreibt, liebe Eltern, freut euch mit mir. Ich habe den Herrn Jesus als mein Heiland angenommen. Alle meine Sünden habe ich auf ihn geworfen und er hat sie in das tiefe Meer versenkt. Corrie ten Boom sagt, als sie diese Sätze liest, beschließt sie, zu ihrer Königin, die es in den Niederlanden gab, Königin Juliane zu gehen und für ihn um Amnestie zu bitten, Straferlass. Aber bevor sie das tun will, geht sie ins Gefängnis. Dort trifft sie Karl. Ich bringe dir Grüße von deinen Eltern, Karl, sagt sie. Haben sie sie denn gesehen, fragt Karl. Gewiss, ich komme eben aus Deutschland. Karls Augen werden feucht und er flüstert, wie geht's meiner Mutter? Gut, Karl, sie freut sich, dass du dich für Jesus entschieden hast und jetzt ein Kind Gottes sein darfst. Corrie erzählt ihm vom Besuch bei den Eltern und Freunden. Und dann sagt sie, ich habe auch in diesem Gefängnis gesessen. Ja, wann? Ja, 1944. Karl Oblast schaut sie an und sagt, dann kennen wir uns. Ja, allerdings kennen wir uns. In der Erinnerung erleben beide nochmals die Grausamkeiten, deren Karl sich schuldig gemacht hat. Und dann schlägt es in seinem Gesicht um und er freut sich, ich bin so froh, dass ich jetzt von meinen Sünden erlöst bin. Aber Corrie ten Boom, der geht's plötzlich schlecht. Düstere Gedanken, sagt sie, suchen mich heim. So leicht ist das? Jawohl, mein Vater, meine Schwester, mein Vetter und viele andere sind im Gefängnis oder im KZ durch deine und deiner Genossen Grausamkeiten hingemordet worden. Und jetzt sind deine Sünden einfach so weggenommen? So einfach ist es? Ich sage kein Wort, nur die Gedanken arbeiten in mir. Aber dann ist mir plötzlich klar, was ich tue. Jesus hat Karls Sünden ins tiefe Meer versenkt. Vergeben und vergessen hat er sie. Und ich zerre sie wieder ins Tageslicht. Corrie betet, Vater, vergib mir diese Gedanken im Namen Christi. Herr Jesus, lass mich ganz bei dir sein, so nah wie die Reben des Weinstocks sich an seinen Stamm halten, damit ich vergeben und vergessen und meine Feinde lieben kann. Jetzt hat sie wieder Mut zum Reden. Sie sagt zum Schluss, in der Tat, Karl, deine Sünden sind dir vergeben worden. Der Herr Jesus hat die Sünden der ganzen Welt getragen, deine und auch meine Sünden. Und ich will dir sagen, ich schreibe jetzt an die Königin und bitte um Amnestie für dich. Corrie schreibt zum Schluss, dass sie etwas gelernt hat. Nur wenn ich mit ihm, der am Kreuz gebetet hat, bete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, und mit ihm verbunden bin, dann kann ich auch vergeben und meine Feinde lieben. Ohne Jesus aber ist mein Herz voll Hass und Bitterkeit. Darum will ich bei ihm bleiben, bei Jesus, als Rebe am Weinstock, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde, sagt Jesus. Die Auferstehung auf einen Satz gebracht. Bei Gott ist alles möglich. Jesus schenkt das neue Leben. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und dazu sind wir eingeladen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Herr ist auferstanden.